Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Massimo Maio ist hier. Schön, dass Sie den Kompressor-Podcast hören. Der Film Futur 3, der wird ja in den höchsten Tönen gelobt von der Kritik. Eine postmigrantische Pop-Utopie heißt es zum Beispiel oder auch gleich die Zukunft des deutschen Kinos. Seit knapp 2 Wochen ist der Film draußen. Erzählt eine queere Liebesgeschichte, Familiengeschichte auch im Kontext von iranischen, arabischen jungen Leuten in Deutschland. Eine ziemlich seltene Perspektive, seltene Geschichte fürs deutsche Kino. Und jetzt gibt es eine weitere Besonderheit zu dem Film Futur 3 erscheint jetzt nämlich ein Katalog, wie man das eigentlich eher von Ausstellungen kennt. I See You heißt der Katalog und versammelt Essays und Reflexionen zum Film, zur Entstehung und zur kritischen Auseinandersetzung mit der Darstellung von queeren Lebensentwürfen und von postmigrantischen Biografien in Deutschland. Gemacht wurde der Film und auch der Katalog vom Kollektiv Jünglinge aus Hildesheim und Berlin. Und mit 2 Personen aus diesem Kollektiv habe ich gesprochen, mit Apana Aisha Berndt. Sie war Community Managerin beim Film und hat darüber auch einen Text für den Katalog geschrieben. Und mit Aiden Riebensam, hat im Film mitgespielt in einer kleinen Rolle und für den Katalog mit den HauptdarstellerInnen gesprochen. Und ich habe erstmal Apana Aisha Berndt gefragt, was das Jünglinge-Kollektiv denn genau auszeichnet, weil es in der Filmwelt ja doch eher selten Kollektive gibt.
Das Kernteam von Jünglinge besteht aus Farah Shariat, Raquel Mold und Paulina Lorenz. Und Farahs ist, also die alle haben den Film Futur 3 produziert. Farahs als noch zusätzlich als Regisseur und Drehbuchautor. Und Paulina hat auch das Drehbuch mitgeschrieben und Raquel als Casterin. Und um Jünglinge herum gibt es noch sozusagen den erweiterten Jünglinge-Kreis, wozu wir gehören. Und es ist ein Kollektiv, das sich eben mit postmigrantischen Lebensrealitäten, mit queeren Geschichten auseinandersetzt und aus dem heraus eben auch dieser Film entstanden ist.
Genau, und aus dem heraus dann auch dieser Katalog entstanden ist mit vielen Reflexionen, Essays zu den Inhalten, aber auch zum generellen Filmemachen in Deutschland. Bisschen wie so eine kulturwissenschaftliche Reflexion zu dem Film, oder? Kann man das so sehen? Oder wie ist dieser Katalog entstanden? Was war so die Grundidee dazu?
Die Grundidee war, dass wir, als dieser Film entstanden ist, so viele Gespräche darüber geführt haben, wie wir Geschichten erzählen wollen, wie wir welche Filme wir auch sehen wollen und das zum einen im Kernteam geführt wurde, aber auch mit allen Personen drumherum, mit Leuten, die mitgespielt haben, mit Leuten, mit denen wir zusammen in Recherche gegangen sind und wir gemerkt haben, wir möchten nicht, dass diese Gespräche aufhören, wenn der Film raus ist, sondern dass die weitergehen und wir so ein bisschen was in diesen Katalog reingeben, um das Gespräch fortführen zu können und dann sehen, wie es fortgeführt wird von denen, die es lesen.
Und im Katalog sind ja auch Gespräche quasi aufgeführt, zum Beispiel auch ein Interview, das Aiden Riebensam geführt hat mit den Hauptdarstellerinnen des Films. Und da würde ich Sie gerne fragen, Aiden, da geht es ja ganz viel darum, wie sonst besetzt wird im deutschen Film, in der deutschen Filmwelt, wie so die Besetzungspolitik aussieht. Und da scheint es ja immer noch ziemlich viele Klischees zu geben, wie in dem Interview auch klar wird. Aber scheint sich auch was zu tun, wie die DarstellerInnen sagen in dem Interview. Haben Sie denn den Eindruck, dass Futur 3 da irgendwas ins Rollen gebracht hat, der Film?
Also da würde ich vielleicht noch ein bisschen meinen Beitrag in dem Katalog zusammendenken mit einem anderen Beitrag, den der Katalog bietet, nämlich den von Raquel Mold, die auch das Casting, die auch Teil des Kernteams von Jünglinge ist und auch das Casting für den Film übernommen hat. Die Auseinandersetzung damit, wie der Castingprozess läuft, wie rassistisch, sexistisch oder queerfeindlich Castingpolitik im deutschen Film ist, die finde ich, wird in diesem Interview und dem Beitrag von Raquel eigentlich schon ziemlich gut dargestellt. Ich glaube, worauf ich ganz gerne jetzt nochmal eingehen möchte, ist, was der Katalog irgendwie jenseits dieses Films leistet. Ich habe da mit Apana schon viele Gespräche drüber geführt. Und zwar setzt dieser Katalog auch noch das Visuelle des Films in Frage, finde ich. Das wird zum einen dadurch klar, der Katalog heißt I See You und auf dem Cover sehen wir die 3 Hauptfiguren mit geschlossenen Augen. Ich finde dieses Spannungsverhältnis zum Visuellen, das der Film inhaltlich, aber auch in der Verhandlung des Films immer wieder aufbaut, setzt nochmal klar, wie fragil diese Sichtbarkeit eigentlich ist. Also wir loben diesen Film, wir sprechen über diesen Film, wir werden ins Radio eingeladen, um über diesen Film zu sprechen. Der Film bekommt Preise Und da würde ich ganz gern einen Begriff einbringen, den Johanna Schaffer in Ambivalenzen der Sichtbarkeit benutzt, den Begriff der Euphorie des Sichtbaren oder Sichtbarkeitseuphorie. Mhm. Und dass dadurch, dass irgendwie das Format nochmal zu einem Katalog gewechselt wird, wir nochmal Abstand zu dieser Sichtbarkeitseuphorie gewinnen können und wir nochmal in Frage stellen können, geht diese Sichtbarkeit wirklich einher mit politischer Macht und geht diese Sichtbarkeit wirklich einher mit Empowerment? Und dann müssen wir eben außerhalb des Films blicken. Und dann müssen wir außerhalb des Films auch begreifen, dass die Existenz dieses Films zwar wünschenswert und wunderschön ist, aber viel mehr geht damit nicht einher.
Und das ist das, was der Katalog dem quasi hinzufügen kann? Das ist das Reflektieren, das Fragenstellen? Oder kann der Katalog auch noch irgendwas dem hinzufügen, was dann in so eine Richtung geht, von dass sich da auch noch mehr ändert?
Also wenn wir den Katalog, wie in der eingangs besprochenen Anmoderation, als auch kulturwissenschaftliche Arbeit begreifen, dann im besten Fall stellt der Katalog viel mehr Fragen. Mhm. Dann lässt der Katalog niemanden mit einer zufriedenstellenden Antwort zurück, sondern mit einer eigenen Auseinandersetzung zu dem, was der Film irgendwie schon lostritt.
Mhm. Dazu würde ich Sie auch nochmal fragen, Aparna Aisha-Berndt, weil Sie als Community-Managerin ja Teil dieses Films waren, was ja auch eine, wenn ich das richtig verstanden habe, eine ganz eigene Herangehensweise an die Stimmung am Set, an das auf Augenhöhe Arbeiten aller Beteiligten während des Films. Also es ja wahrscheinlich ziemlich selten gibt, dass es da extra Menschen gibt während des Films, die sich darum kümmern. Wie sah Ihre Arbeit da genau aus? Was war das, was Sie anders gemacht haben, als es vielleicht dann bei vielen, vielen anderen Filmen so passiert?
Also genau, wir haben diesen Begriff Community Managerin für uns neu definiert oder anders definiert, als er, glaube ich, geläufig ist. Und die Idee so vor Drehbeginn war, dass wir versuchen, so viele wie möglich in den Entstehungsprozess mit einzubeziehen. Und das heißt auch diejenigen, die vorher nicht so viel mit Film zu tun hatten. Und es war der Entstehungsprozess war für viele etwas Neues. Und viele haben irgendwie so eine Arbeit an einem Langspielfilm das erste Mal gemacht, aber dann auch Leute mit einzubeziehen, die irgendwie das erste Mal an einem Set sind und das erste Mal irgendwie die Möglichkeit haben, Geschichten zu erzählen, und wir das auffangen wollten und sagen wollten, okay, wir wollen darüber ins Gespräch gehen, und das ist eben diese Fragen, die auch im Katalog sind, wie Aiden schon meinte, irgendwie, wir stellen uns immer noch diese Fragen, wir stellen uns immer noch, wie können wir Geschichten erzählen und so viele Leute wie möglich mit einbeziehen und so vielen Leuten wie möglich auch die Möglichkeit zu geben, Geschichten zu erzählen. Und das, genau.
Und haben Sie einen Eindruck, dass Sie da auch so eine Art Antwort gefunden haben in der Arbeit als Community Managerin oder sowas auf die Frage, wie man eben auf Augenhöhe alle Beteiligten zusammenbringen kann und das, dass man eben gemeinsam erzählt und dass nicht nur Bilder projiziert werden von den MacherInnen auf die Figuren oder so?
Ja und nein. Also ich glaube, wir sind da wir alle, also so die meisten oder viele, die wie drücke ich das aus? Also ja, es ist eine schwierig zu beantwortende Frage, weil es für uns sehr gut funktioniert hat, aber wir auch Grenzen gesehen haben. Also wir sehen, dass wir eben nicht alle mit einbeziehen konnten, und es für uns irgendwann die Frage war, aus welcher Perspektive erzählen wir den Film? Das ist klar. Genauso wie der Katalog erstmal ein Blick einer zweiten Generation, und dass da auch unsere Grenze ist, weil wir nicht für andere sprechen können und weil wir das aber auch eben so die Geschichte war, die wir erzählen wollten, und auch die Herangehensweise an den Katalog war.
Und das fand ich auch sehr eindrücklich, dass Sie auch sehr selbstkritisch auch dann letztlich in dem Katalog über Ihren eigenen Prozess schreiben und reflektieren. Aiden Riebensam und Aparna Aisha-Berndt über den Katalog zu dem Film Futur 3. Der Katalog heißt I See You, Gedanken zum Film Futur 3. Und das sind viele Gedanken, die nochmal ganz viele neue Fragen aufwerfen, über die wir bestimmt noch öfter sprechen werden. Vielen Dank für das Gespräch hier in Deutschlandfunk Kultur.
Dankeschön.
Danke.
Unser Kompressor-Podcast erscheint jeden Wochentag neu. Wir haben jeden Tag ungefähr zwei Themen und unser zweites Gespräch heute dreht sich um ein neues oder auch altes Comedy-Format in Großbritannien, Spitting Image, eine Puppensatire-Show, die in den 80ern und 90ern sehr populär war und jetzt zurückkommt mit so Figuren wie Donald Trump oder auch Boris Johnson. Und wir sprechen drüber, ob bei solch ja auch real ziemlich krassen Politikpersönlichkeiten so eine Puppensatire wirklich greift und wie lustig das am Ende dann wirklich ist. Hören Sie ganz neu hier im Kompressor-Podcast.